Hallo, hier ist Ulrike mit der 114. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los ist im Garten, von Tops und Flops und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Ich melde mich ja jetzt nach einer längeren Winterpause wieder, diesmal auch besonders spät. Das lag daran, dass es andere sehr zeit- und energiefressende Projekte gab, die mich daran erstmal gehindert haben. Auch danke an die nette Rückfrage von Hörern, ob und wann es denn eine nächste Folge gibt. Jetzt hat es endlich geklappt. In dieser Podcast-Folge geht es zunächst um das Wetter und den phänologischen Kalender. Es gibt einen kurzen Rückblick auf das, was ich bislang schon gemacht habe im Garten und natürlich wieder einen Ausblick, Planung der nächsten Arbeiten, die anliegen, jetzt im Frühling im Garten. Am 20.03. war ja der offizielle Frühlingsbeginn. Das passte diesmal auch. Es war für die Jahreszeit außergewöhnlich schön und mild. Hier im Rheinland mit Temperaturen bis 18 Grad wirklich auch zu warm für die Jahreszeit. Ab Mittwoch wird es aber einen Kälteeinbruch geben, wo Polarluft wieder nach Deutschland strömt und dann wird es wieder etwas zu kalt für die Jahreszeit sein. Der Frühling hat gefühlt jetzt schon sein zweites längeres Gastspiel gegeben. Hier im Rheinland war es auch im Februar schon mal recht warm und jetzt diese längere Periode mit warmem Wetter und Sonnenschein, die wir alle sehr genossen haben. Kurzer Rückblick auf den Winter 25/26. Der war regional sehr unterschiedlich in Deutschland. Im Nordosten war er tatsächlich vor allem Ende Februar bitterkalt und lange kalt. Im Nordosten, im Westen, Südwesten war es dagegen deutlich milder. Unterm Strich war der Winter im Durchschnitt deutschlandweit mit 1,5 Grad Durchschnittstemperatur im letzten langjährigen Mittel genau trocken, was man regional auch wieder unterschiedlich gemerkt haben dürfte. Ja, und unterm Strich setzt sich der Trend zu Klimaerwärmung ungebrochen fort, obwohl, wie gesagt, dieses Jahr der Winter gefühlt für viele sehr, sehr kalt war. Hier im Rheinland, wo mein Garten ist, gab es zuletzt auch längere Regenphasen, sodass die Böden teilweise ganz gut nass waren. Unterm Strich und im Durchschnitt von Deutschland ist der Boden in tieferen Bodenschichten aber nach wie vor auch zu trocken. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns hier im Rheinland im Erstfrühling, der gekennzeichnet ist von der Blüte der Forsythie. Die haben hier circa am 6.3. schon angefangen zu blühen, waren so um den 20.3. in voller Blüte und sind jetzt quasi schon nach dem Höhepunkt. Sie blühen immer noch, aber langsam verblühen sie auch. Bei mir im Garten hat die Blattentfaltung der Stachelbeeren auch eingesetzt. Das hat also schon begonnen. Erste Löwenzahn habe ich hier auch schon blühen sehen. Bei mir im Garten blühen auf der Wiese gerade sehr schön die Veilchen. Aber bis zur Obstblüte, also bis zur nächsten Phase, dem Vollfrühling, der gekennzeichnet ist von der Blüte der Apfelbäume, ist es wohl noch etwas hin. Da sieht man gerade so erste Blattspitzen an den Zweigen. Insgesamt geht der phänologische Kalender wieder vor. Das heißt, er zeigt an, dass es wärmer ist, wie in den Vergleichszeiträumen etwa 2 bis 3 Wochen hier im Rheinland. Mit der jetzt einsetzenden Kältephase wird das wieder etwas gestoppt werden, was ja auch nicht schlecht ist, weil die gefährliche Zeit mit der Obstblüte ist Ende Mai, Anfang April, wo noch die Spätfröste drohen und je nachdem die Bäume dann in Blüte stehen, was dann zu den Schäden und Ausfällen bei den Obstbauern führt. Ja, da kann man noch die Daumen drücken, dass das halbwegs gut geht dieses Jahr. Ich werde tatsächlich heute schon einen Teil der Kartoffeln stecken. die ich wieder im Zimmer vorgetrieben habe. Ein gewisses Risiko gehe ich da ein, dass die ein wenig Frost abkriegen könnten dann. Aber ich werde in der Schlechtwetterphase, die jetzt kommt und auch über die Osterfeiertage nicht dazu kommen. Von daher werde ich das dann riskieren heute. Notfalls kann man die Kartoffeln dann auch abdecken bzw. durch das Anhäufeln ein wenig schützen, falls das eintreten sollte und es Ende April eine Frostphase geben sollte. Ja, ich war im Garten also schon aktiv, gerade bei dem schönen Wetter habe ich da losgelegt, um das noch auszunutzen. Hier also ein kurzer Rückblick auf das, was schon geschehen ist, beziehungsweise was ich demnächst angehen werde. Anfang Februar habe ich sehr viel gehäckselt, nach Baum- und Buschschnitt fiel das an. Ich bin noch dabei, das Häckselgut zu verteilen, beziehungsweise das in verschiedene Komposte einzubauen, die ich jetzt gerade aufsetze. Und mit der Bodenbearbeitung habe ich schon begonnen, sobald der Boden trocken genug war, dass man ihn betreten kann. Daneben haben wir bei uns am Haus an der Terrasse ein kleines Hochbeet sozusagen angelegt, das aber eher für Blumen gedacht ist. Da ist die Holzeinfassung von dem Blumenbeet, das da schon war, nach und nach einfach weggerottet. Und wir haben da auch mit diesen Mini-Pflanzsteinen, denen wir das andere Hochbeet im Schrebergarten gebaut haben, auch ein Hochbeet gebaut. Das ist nicht ganz so hoch wie das im Schrebergarten. Es ist eher als Zierbeet auch gedacht. Bot aber die einmalige Chance, endlich diese Wäschetrommel da mit im Boden zu versenken. Das hatte ich ja vor längerer Zeit schon einmal berichtet, dass ich den Plan habe, mit einer ausgedienten Wäschetrommel einen kleinen Erdkeller einzurichten. Die Wäschetrommel schützt durch ihre Wände das dann dort gelagerte Gemüse vor Mäusefraß und Ähnlichem. Und dadurch, dass sie in die Erde eingelassen ist, gibt es den dauerhaften kühlenden Effekt in dem kleinen Erdkeller, den man dann hat. Und das ist dann ideal natürlich zur Lagerung von Gemüse im Sommer oder auch im Winter. Man kann da auch seine Kimchi-Gläser zum Beispiel reinstellen, wenn im Kühlschrank kein Platz ist. Ja, und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ihr könnt Bilder sehen auf meiner Webseite, die habe ich da hinterlegt von dem Bau dieses kleinen Hochbeets und auch wie die Wäschetrommel da drin steht. Die Höhe passte so gerade. Um die Wäschetrommel herum ist Sand und sie steht mit einem selbst angefertigten Holzdeckel dann halt einfach in diesem Beet. Könnt ihr euch angucken da. Ja, ich bin wirklich froh, dass das geklappt hat. Bislang ist das daran gescheitert, dass es mir nie gelungen ist, bei den doch sehr verwurzelten Böden, die ich habe in den Gärten, da ein entsprechendes Loch dann zu graben. Der Vorgarten bei uns und auch der Schrebergarten hat an den Stellen, wo das in Frage käme, einfach dichtes Wurzelgeflecht und man bräuchte schon so einen kleinen Bagger, um da ein entsprechendes Loch dann einfach auszugraben oder sehr viel mehr Muskelkraft, wie ich habe. Es ist aber ziemlich einfach gelungen, die da jetzt mit zu integrieren. Und wir hatten beim Bau des Hochbeets selbst auch keine Probleme mit Gefälle, wie bei dem anderen Hochbeet, sodass wir das ziemlich schnell einrichten konnten. Die Gartenarbeit jetzt besteht bei mir im Wesentlichen aus der Beetvorbereitung. Ich arbeite mich also langsam durch meine Beete, lockere da die Erde und beseitige Unkräuter. Ich bemühe mich dabei immer, die Erde nicht richtig umzudrehen, sondern eher so auf die Grabgabel zu heben und nicht umgedreht dann wieder fallen zu lassen, um die Bodenschichten nicht durcheinander zu bringen. Trotzdem bemühe ich mich, vor allem Wurzelunkräuter da auszugraben. Das sind bei mir besonders Ackerwinden und auch Quecken. Ich habe das mal abgelichtet. Da sieht man eine lange Ackerwinde Ackerwindenwurzeln und auch einen Regenwurm. Das war ganz erfreulich. Ich habe bei diesen Grabarbeiten einige Regenwürmer angetroffen. Da zahlt es sich vielleicht doch langsam aus, dass ich den Boden immer sorgfältig mulche. Auch jetzt bedecke ich den nach dem Umgraben mit Rasenschnitt oder auch noch trockenen Blättern oder das, was immer zur Hand ist, damit der Boden nicht offen liegt und die Regenwürmer immer was zu fressen haben. Daneben baue ich die Komposte auf mit dem, was an Pflanzenmaterial jetzt anfällt. Und dieses Jahr auch ganz neu nach dem Terra Preta-Prinzip. Beim diesjährigen Saatgutfestival Köln gab es nämlich einen sehr interessanten Vortrag zum Thema Terra Preta. In der Folge habe ich mir auch ein Buch der Referentin angeschafft, das ich hier auch empfehlen kann. Das ist Gärtnern nach dem Terra Preta-Prinzip von Andrea Preisler Abu El-Fadil. Ich setze das auch in die Shownotes hier. Das ist wirklich sehr umfassend und erläutert die beiden grundlegenden verschiedenen Methoden, die da angewandt werden, sehr gut. Ich bin jetzt quasi in der ersten Experimentierphase. Ich kann also nur von Erfahrungen berichten. Wenn ihr euch da kundig machen wollt, dann empfehle ich euch da in dem Buch einzulesen oder auch sonstige Quellen zu nutzen. Ich möchte hier nur kurz die Grundsätze wiedergeben. Also Terra Preta ist diese Schwarzerde, die im Amazonasgebiet entdeckt wurde und die dortigen indigenen Völker genutzt haben, um den Boden fruchtbar zu machen. Entscheidende zusätzliche Zutat zu üblichen Komposten ist Holzkohle, die nach bestimmten Prinzipien verkohlt wird, oder auch Pflanzkohle, wie man sagt, und auch effektive Mikroorganismen. Die Holzkohle hat ja so eine sehr poröse Struktur und kann deshalb sehr gut Nährstoffe binden und speichern, die so dauerhaft in der Erde bleiben und nicht ausgewaschen werden wie bei herkömmlichen Komposten. Wichtig ist hier nur, dass die Holzkohle dann auch entsprechend mit Nährstoffen in der Kompostierung bzw. in der Herstellung aufgeladen wird. Dazu benötigt man zwingend auch einen Stickstoffträger wie Mist oder sehr stickstoffreichen Grünstoff, Jauche oder ähnliches. Und es gibt zwei grundlegende Methoden, das aufzusetzen. Das eine ist ganz ähnlich oder wie herkömmlicher Kompost mit Sauerstoffzufuhr oder Sauerstoff zugänglich. Man setzt eigentlich also einen Kompost auf, wie gehabt. Man mischt eher feuchtes Material mit eher trockenem Material, also Rasenschnitt mit Holzhäckseln, mit einem Stickstoffträger wie Mist oder Hornspänen, Gesteinsmehlen und achtet dabei auf ein gutes Verhältnis von Kohlenstoff und Stickstoff. Bei der Terra Preta wird hier zusätzlich auf die Schichten im Verhältnis von 10-20% Volumen die Holzkohle gestreut und das Ganze dann mit einer Lösung gegossen, wo auch effektive Mikroorganismen zugesetzt sind. Die sorgen mit ihren Milchsäure-Dominanz dafür, dass die Stoffe fermentiert werden, also dass ein wünschenswerter Verrottungsvorgang in die Gänge kommt. Ich hatte mir schon letztes Jahr über den VEN Köln Holzkohle da besorgen können. Da ist es wichtig, dass man richtig verkohlte Pflanzkohle oder Holzkohle hat. Die normale Grillkohle kann man auf keinen Fall verwenden, weil da je nachdem krebserregende oder andere schädliche Stoffe drin sind. Und hatte auch effektive Mikroorganismen da bezogen, wobei man da interessanterweise auch frischen Sauerkrautsaft, also eigene frische Fermente, verwenden kann und konnte also loslegen. Wir kriegen in der Kleingartenanlage ja immer Pferdemist, den habe ich quasi da als Stickstoffträger dann verwendet und habe halt angefangen, meine Komposthaufen da aufzusetzen. Wichtig ist, dass man auch erst den Grünschnitt quasi auch genügend ansammelt. Ich habe wegen der Beetvorbereitung da erste Ladungen ja dann schon jetzt quasi erzielt und habe die dann gleich in einem Kompost mitverbaut. Zu erwähnen ist noch das Gesteinsmehl, das wird der Mischung auch in einem bestimmten Verhältnis zugesetzt. Das sorgt dafür, dass der Kompost auch entsprechend mit Mineralien angereichert ist. Über die genauen Verhältnisse, wie gesagt, macht euch kundig. Unter anderem in diesem Buch ist das alles sehr gut aufgeführt. Auch die beiden verschiedenen Methoden. Ich hatte ganz am Anfang auch die anaerobe Methode ausprobiert, also der Ansatz der Terra Preta unter Luftabschluss. Da mischt man die erwähnten Bestandteile, also Küchenabfälle, Gartenabfälle klein gehäckselt, Holzhäcksel, Mist mit Holzkohle und Gesteinsmehl, gießt mit diesen effektiven Mikroorganismen und sorgt dann dafür, dass das Ganze unter Luftabschluss verrotten kann. Also zum Beispiel, indem man es in einer Plastiktüte dann eindreht und zusammenpresst oder in einem Eimer, wo man dann oben eine Folie drauflegt und das beschwert. Wichtig ist hier, dass unten Sickerwasser ablaufen kann. Sonst könnte es passieren, dass das Ganze anfängt zu faulen. Bei meinem ersten Experiment ist das auch entweder passiert oder fast passiert, weil in den Eimer, wo ich das angesetzt habe, in einer Plastiktüte es dann auch noch reingeregnet hat. Da habe ich dann die Notbremse gezogen und diese Mischung dann in einen Kompost eingebaut. Unterm Strich hatte ich zuerst gedacht, oh, das ist schlimmstenfalls verfault, es roch also was unangenehm. Als ich die Mischung dann da aber verteilt hatte, ging es eigentlich. Also da kann ich nicht genau beschreiben, ob es jetzt verfault war oder doch säuerlich gerochen hat. Das wäre dann gut gewesen. Ja, mal gucken. Also mit der Verrottung unter Luftabschluss muss ich noch ein bisschen weiter experimentieren, bis ich das richtig mache. Wichtig ist wohl, wie gesagt, dass man tatsächlich die Luft da rausdreht aus einem Sack oder es gelingt, den Eimer oben Luft abzuschließen. Gleichzeitig müssen aber unten Löcher in dem Gefäß sein, damit Sickerwasser ablaufen kann, damit sich das da drin nicht staut und dann doch zum Verfaulen führt. Also da experimentiere ich noch weiter und werde euch berichten. Insgesamt aber eine interessante Sache. Pferdefuß ist vielleicht nur, dass diese Holzkohle auch natürlich kostet. Ich werde jetzt die Menge, die ich da schon erworben habe, in die Komposte einbauen, beziehungsweise auch noch so ein anaerobes Experiment machen und dann schauen, was dabei rauskommt. Die Vorteile finde ich aber auch schon überzeugend, nämlich, dass Nährstoffe ganz nachhaltig dann im Boden gespeichert und verfügbar sind und kaum oder nur wenig ausgewaschen werden können. Jetzt aber zu den ersten Aussaaten. Ich habe dieses Jahr keine Chilis vorgezogen, da ich nicht so der Chili-Typ bin und gleichzeitig hatte ich eigentlich geplant, auch insgesamt wenig Pflanzen vorzuziehen, weil ich zur Unzeit mitten im Sommer in Urlaub bin und mich dann wenig um Tomaten und Co. kümmern kann. Das habe ich natürlich nicht durchgehalten. Jetzt hat es mich doch so gejuckt in den Fingern, dass ich doch jetzt Tomaten ausgesät habe. Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Tomaten vorzuziehen oder damit zu starten. Da habe ich ja in vorherigen Podcast-Folgen schon ausführlicher darüber berichtet. Ich habe auch diesmal wieder die Aussaaterde im Ofen sterilisiert. Das hatte ich ja auch berichtet, weil ich so Ärger mit diesen Trauermücken hatte. Wie gesagt, das habe ich diesmal zur Sicherheit wieder gemacht und halt von Tomatensamen, die ich eh noch hatte, meine Lieblingssorten ausgesät. Das ist eine Herztomate, Herz von Bosnien, die ich total lecker finde. Und ich hatte noch eine Empfehlung von meiner Regionalgruppe VEN, eine Cocktailtomate Philharmina, die total lecker sein soll und vor allem auch resistent gegen Braunfäule und eine perfekte Freilandtomate sein soll. Das ist schon mal gut, weil mein Tomatendach in dem Hagelsturm letzten Frühsommer kaputt gegangen ist und mein Mann bislang noch nicht dazu gekommen ist, ein neues zu bauen. Meine Tomaten würden also dieses Jahr dann im Freiland stehen und ja, ich hoffe, dass ich dann eine Urlaubsvertretung finde, die da mal nach dem Rechten dann schaut. Aussaaten oder Pflanzungen im Freien hatte ich schon erwähnt, mit den Kartoffeln wollte ich heute starten und ich bin dabei, Zuckerschoten, Zuckererbsen etwas vorzukeimen, die ich ebenfalls plane, heute auszusäen. Erbsen sind mit die ersten Kulturen neben Puffbohnen, die man im Freiland aussäen kann. Dann habe ich in das Hochbeet schon Asiasalate ausgesät, Radieschen, ein paar frühe Salate und Rauke. Das sind alles Kulturen, die ein bisschen Frost vertragen können. Rettich wäre auch noch zu erwähnen, das wäre auch möglich. Ein paar robuste Sommerblumen wie Kornblumen, Ringelblumen, Jungfer im Grün kann man ebenfalls schon im Freiland aussäen. Ich hatte letztes Jahr so einen überraschenden Erfolg mit dem galizischen Baumkohl. Das ist ein Grünkohl, da hatte ich Pflänzchen über den VEN erhalten und die sind einfach bombastisch gut geworden. Ganz überraschend habe ich dieses Frühjahr davon auch noch ganz lange ernten können. Also nach dem Winter, klar, oder im Winter kann man den Grünkohl ja ernten. Und im Frühjahr fängt er dann an zu blühen. Ich habe dann quasi, bevor er zu bitter wird, die Spitze gekappt an diesem Baumkohl, der einen langen Stängel hat. Und oben sind dann die Grünkohlblätter mit der Spitze sozusagen. Das hatte ich geerntet und das dann verarbeitet und in leckeren Gerichten, Grünkohltart zum Beispiel, verarbeitet und den Überschuss habe ich eingefroren. Ja, ich habe die Stängel da erstmal stehen lassen, weil ich da schon gesehen habe, dass der an den Seiten wieder austreibt und das ist tatsächlich auch passiert. Der ist an den Seiten dann mangels Spitze stattdessen da geschosst und geht da jetzt in Blüte. Auch von diesen Sprosslingen konnte man am Anfang noch welche ernten. Jetzt fangen sie an, so ein bisschen scharf zu schmecken. Ja, also Grünkohl, sehr erfolgreich, dieser galizische Baumkohl. Da habe ich jetzt noch direkt kein Saatgut wiederbekommen, sonst hätte ich das direkt wieder angebaut. Kann aber sein, dass ich welches erhalte noch über den VEN. Stattdessen habe ich da jetzt den Jubiläumsgrünkohl ausgesät, die rote Palme. Das habe ich im Haus jetzt ausgesät in ein Töpfchen und der ist überraschend schnell gekeimt. Da muss ich jetzt gucken, was ich mache, damit der mir nicht zu lang wird. Also Grünkohl werde ich dieses Jahr auf jeden Fall nach diesem Erfolg wieder anbauen. Damals hat das auch ganz gut gepasst. Ich hatte den auf ein abgeerntetes Kartoffelbeet dann gestellt. Wenn man die Kartoffeln vortreibt und eine eher frühe Sorte anbaut, dann kommt das ganz gut hin. Kann jetzt sein, dass ich mit meiner Aussaat jetzt ein bisschen früh dran bin, aber das wird sich zeigen. Die Planung, wo welche Kultur steht, ist etwas, was die ganze Zeit im Subtext quasi mitläuft bei mir. Hilfreich sind da Fotos vom letzten Jahr, wenn ich mal nicht genau weiß, wo welche Kultur letztes Jahr gestanden hat, weil es ja wichtig ist, zum Beispiel Kohl nicht an derselben Stelle anzubauen wie in dem Jahr zuvor, um eine kleine Fruchtfolge da einzuhalten. Und bei mir laufen diese Planungen halt in Gedanken mit. Was ebenfalls beim Beetvorbereiten gut zu machen ist, ist Stauden umsetzen. Einige Stauden oder auch Pflanzen, die sich selber aussehen, stehen dann ja an einem Platz, wo sie andere Kulturen oder meine Pläne eher stören würden. Da habe ich einige umgesetzt. Also ich habe zum Beispiel Färberkamille geteilt und Wiesenflockenblumen, die ich da habe, die habe ich an einen Platz gesetzt, wo sie Gemüsekulturen weniger im Weg sind. Pflanzen, die sich selbst aussehen, wie zum Beispiel Vergissmeinnicht oder auch die rote Melde, werden entsprechend platziert. Und ja, das macht Spaß, diese Planung, und ist etwas, was den Gärtner erfreut, weil man da hier selber was gestalten kann. Und ich finde das immer toll, da mit der Natur so zusammenzuarbeiten. Was ich in dem Zusammenhang immer eifrig nutze, sind Pflanzenerkennungs-Apps, die sich da wirklich nützlich machen. Das Tolle ist, dass die Pflanzen auch im Jungstadium erkennen. Und gerade wenn man Beete durchjätet, hindert einen das dann daran, dass man dann Dinge wegjätet, die vielleicht ganz hübsch wären, beziehungsweise man kann sich dann überlegen, wo man die hinsetzt. Empfehlen kann ich hier eine kostenlose App, die heißt Obsidentify. Die erkennt nicht nur Pflanzen, sondern auch Insekten. Das finde ich auch toll. Also ich habe da schon einige Insekten auch fotografiert und so zuordnen können. Also wärmste Empfehlung, Obsidentify. Sehr hilfreich für den naturnahen Gärtner. Die hat mir zum Beispiel dieses Jahr schon geholfen, die Frühlingsseidenbiene zu identifizieren. Da stand ich im Beet und habe überlegt, eigentlich vor dem Grünkohl, und da ist mir aufgefallen, dass Bienen oder Hummeln ganz nah am Boden in größerer Zahl herumfliegen. Und Blüten waren da eigentlich noch nicht zu sehen. Und beim näheren Betrachten ist mir dann aufgefallen, dass eine Biene in ein kleines Erdloch gekrabbelt ist und da also entweder ein Nest gebaut hat oder, was auch sein kann, dass da die weiblichen Bienen gerade geschlüpft sind. Was da rumschwärmte, waren die Männchen. Ja, und das ist natürlich einfach toll. Also die Frühlingsseidenbiene, die schwärmt im März oder April, und die Weibchen legen ihre Eier dann in Erdlöchern oder Sandlöchern ab. Eigentlich eher in sandigeren Regionen, als es bei mir der Fall ist. Trotzdem haben sie da dieses Beet anscheinend als Nistplatz erkoren. Ich glaube, das liegt daran, dass das ein Beet ist, wo ich eher Wildstauden habe, die ich auch tendenziell in Ruhe lasse. Das heißt, dieses Beet wird eigentlich nie nachhaltig umgegraben, sodass die da ganz gut nisten können. Jetzt, wo ich weiß, wo diese kleinen Erdlöcher sind, werde ich das natürlich auch umso mehr schonen und die Nistplätze da von der Frühlingsseidenbiene möglichst erhalten. Ja, das sind so Sachen, die im Garten wirklich Spaß machen, und diese Apps sind da ganz hilfreich, um sich zu orientieren, was da so wächst und was da so kreucht und fleucht. Dieses Mal habe ich auch keine vorgezogenen Pflanzen im Hochbeet angebaut wie letztes Jahr. Da hatte ich die Erfahrung gemacht, dass im Baumarkt gekaufte auch Bio-Salatpflänzchen einfach bitter geworden sind. Das kann, weiß ich nicht, woran liegen. Vielleicht, dass es denen dann doch zu kalt war. Auch Kohlrabi, den ich sehr gerne esse, habe ich da nicht angebaut, beziehungsweise muss darauf wohl verzichten, es sei denn, ich will den ganzjährig mit Netzen abdecken. In der Nähe von dem Garten wohnen nämlich mindestens zwei Tauben, die ich auch schon auf einem Birnbaum, wo sie dann immer sitzen, gesehen habe. Die warten nur darauf, dass ich Kohl anbaue oder junge Kohlpflänzchen irgendwo hinsetze, um die dann mit Stumpf und Stiel abzufressen. Einmal habe ich die Kohlrabis wirklich auch sehr lange mit Netzen deswegen geschützt und die dann, als die schon fast ausgewachsen waren, dann schließlich abgenommen. Aber trotzdem, es wurde alles an Blattwerk einfach abgefressen, ebenso mit Sprossbrokkoli, den ich da mühsam vorgezogen hatte und der dann ebenfalls mit Stumpf und Stiel einfach abgefressen wurde. Was die Tauben nicht mögen, ist Grünkohl oder auch der ewige Kohl, den ich in dem Hochbeet stehen habe. Also auch das ein weiterer Grund, dann zumindest Grünkohl anzubauen. Entweder mögen die Tauben den nicht oder Grünkohl kommt ja eher spät im Jahr dann erst auf das Beet. Das kann sein, dass die Tauben dann einfach auch genug andere Sachen zu fressen haben. Ab Mitte April kann man dann eher wärmeliebende Pflanzen auch vorziehen. Also ich denke jetzt besonders an Sommerblumen wie Bechermalven, Kosmeen und so weiter. Die werde ich auch wieder aussehen. Sonnenblumen werde ich aussehen. Da empfiehlt es sich, die eher direkt im Beet auszusehen und entsprechend zu schützen, weil Sonnenblumen sehr schnell eine Pfahlwurzel bekommen. Deswegen ist das mit dem Vorziehen ein bisschen schwierig oder man muss sie halt in sehr, sehr frühem Stadium dann schon an den Platz pflanzen, wo sie bleiben sollen. Ich schütze die Sonnenblumen Aussaat dann immer mit einem Vlies, auch vor Schnecken. Schnecken lieben ja Sonnenblumen und ich kriege die dann mit diesem Vlies meistens durch, aber auch weil der Garten oben, also der Schrebergarten, nicht ganz so schneckenreich ist, wie zum Beispiel der Vorgarten, den ich hier am Haus habe. Da würden die Sonnenblumen nicht überleben. Ja, ich denke, dazu werde ich aber mehr in der nächsten Folge dann berichten. Ende April gibt es ja auch dann noch Voranzucht von Gurken, Kürbissen und so weiter. Da bin ich jetzt nur so weit gediehen, dass ich mir überlegt habe, wo die im Garten dieses Jahr zu stehen kommen. Plätzchen sind schon ausgemacht, ähnlich für Bohnen und so weiter. Wie vielen Kleingärtnern geht es mir auch so, dass der Platz nie so ganz ausreicht. Was noch unklar ist, wo ich zum Beispiel Möhren oder rote Beete dieses Jahr unterbringe. Mangold könnte man jetzt auch schon aussehen und oder vorziehen, der ist auch ein wenig frostempfindlich. Ja, mal schauen. Heute ist auch der letzte Tag, wo es noch relativ warm und trocken sein soll. Morgen ist dieser Kälteeinbruch vorhergesagt. Deswegen werde ich den Nachmittag jetzt im Garten zubringen. Und wünsche auch euch viel Spaß im Garten. Bis bald, eure Ulrike.